Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von...
Lass uns über Filme reden.
So nämlich. Und zwar über einen etwas obskureren Titel aus der Filmografie eines nicht so obskuren Regisseurs, namentlich Wes Craven.
Ja, Wes Craven verbindet man in erster Linie mit vielen großen Werken. Der erste, der einem einfällt, ist auf jeden Fall Nightmare on Elm Street oder Scream.
Ja, je nachdem, aus welchem Jahrzehnt man da
genau
kommt.
Aber das sind auf jeden Fall so zwei Meisterwerke, die auf jeden Fall unmissverständlich immer mit dem Namen in Verbindung gebracht werden. Aber der hat auch noch einige andere Filme gedreht, nicht alles im Horrorbereich. Das meiste ja, aber tatsächlich gibt es da auch Ausnahmen.
Ja, der eine hier über die Lehrerin, ne? Die, oh Gott, Geigenunterricht in, in Harlem?
Meryl Streep.
Genau, ne? Ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen.
The Sound of Music.
Ja.
Um es einfach mal namentlich zu nennen.
Ja.
Aber ich glaube, wir schiffen schon wieder so ganz quer rein. Wir haben uns direkt am Regisseurnamen aufgehangen.
Ja, wobei, ist ja ein sehr, sehr interessanter Regisseur. Und da habe ich auf jeden Fall erstmal an dich die Frage, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass ich die Antwort kenne. Was hast du zuerst gesehen? Nightmare on Elm Street oder Scream?
Ja. Nightmare.
Ja, das war klar. Bist alt.
Scream sogar. Ich habe jetzt gedacht, du fragst, ob ich zuerst den Film Shocker gesehen habe oder Nightmare.
Ja. Okay, die Frage stelle ich, ist die Folgefrage.
Ja.
Welcher kam zuerst?
Nightmare.
Auch Nightmare. Ja, ich habe wegen Scream gefragt, weil Scream war mein erster Wes Craven-Film, obwohl ich die Figur von Freddy Krueger natürlich schon vorher kannte. Also die war... Frag mich nicht, wie die reingerutscht ist. Das war ja auch damals, auch schon Anfang der 90er, ja so eine popkulturelle Erscheinung. Und ich glaube, ich und ein paar Freunde von mir haben den, also Freddy Krueger war, glaube ich, öfter in der Limit. Wenn sich jemand noch an die Zeitschrift Limit erinnert.
Die Limit.
Die war super geil. Das war die...
Die Bravo für Jungs.
Die Peak-Zeitschrift der 90er Jahre. Ja. Und auf jeden Fall Freddy Krueger kannte man, obwohl man den Film nicht gesehen hatte.
Also an dieser Stelle nur ganz kurz erwähnt, ihr müsst unbedingt mal bei YouTube nach Limit-Werbung suchen.
Echt? Ja, gibt's das da? Geil!
Ja, ja.
Boah, das suche ich selber gleich.
Ja, ja.
Ich erinnere mich noch an die Cover, aber anderes Thema.
Genau, also Freddy Krueger war auf jeden Fall ein riesengroßes popkulturelles Phänomen in den 80ern. Also der ist ja eigentlich früher, ne, ist ja aus den frühen 80ern und hat ja dann innerhalb von wenigen Jahren ganz schon viele Sequels gespawnt und zu dem Zeitpunkt, also Wes Craven hat nur den ersten gedreht, alles andere basierte dann immer nur auf seiner Figur oder am dritten hat er nochmal mitgeschrieben, aber wir reden jetzt auch nicht über Nightmare. Es tut mir weh, ja.
Den Satz von Micky zu hören ist auf jeden Fall, es wurde glaube ich noch nicht erwähnt, aber der Micky ist so ungefähr der größte Nightmare on Elm Street Fan und genau, ist wieder ein Stück von dir gestorben und Freddy Krueger Fan unter der Sonne. Von daher ist es bemerkenswert, dass er hier einlenkt. Ja. Aber da möchte ich doch noch auf einen Freddy Krueger Fact zurückkommen. War der in den 90ern, dieser Freddy's New Nightmare von 94, der ist auch nochmal von Craven gewesen, oder? Das war so sein Abschlussding.
Genau, aber ich wollte jetzt nämlich auf die 80er-Periode hin.
Mhm.
Deswegen die Erwähnung, es kamen halt weitere Nightmare-Filme in den 80ern raus. Es war ein riesen Pop-Ding. Jeder kannte diese Figur, der ist auf alle möglichen mit umgezogen und der Name Wes Craven war natürlich dann immer mit großen Erwartungen. Wenn er was Neues gemacht hat, gab es immer riesen Erwartungen und denen konnte der nicht gerecht werden. Und so wurden alle Filme, die der danach gemacht hat, mal mehr, mal weniger Budget, sind auf jeden Fall alle mehr oder minder gefloppt. Egal was gekommen ist, der hat dann Swamp Thing eine Verfilmung gemacht, der hat einen Film gemacht, der mit so einem Voodoo und schwarzen Ritualen zu tun hat. Der heißt Die Schlange und im Regenbogen.
Mit Bill Pullman, ne?
Genau. und dann auch noch ein Sequel zu seinem 70er-Film The Hills Have Eyes, hat er auch noch in den 80ern noch ein Sequel zugedreht. Ein Todestal der Wölfe war der deutsche Titel.
Mhm. Wunderbar passend.
Ja. Und ja, also keiner der Filme konnte denen gerecht werden. Und so ist man auch an ihn herangetreten und hat gesagt, kannst du nicht nochmal so eine Figur schreiben, so ein Slasher, kann auch übernatürlich sein, aber so, dass man da vielleicht ein kleines Franchise draus zaubern könnte, so der ne, irgendwelche Kräfte hat, lass dir was einfallen, du hast mehr oder weniger freie Hand. Und hat er sich natürlich gedacht, ja okay, wenn ich selber schreiben und drehen darf, dann bin ich auf jeden Fall dabei. War mehr oder trotzdem nicht ursprünglich seine Idee, dass er mit dem Skript irgendwo hingehausieren gewesen ist, sondern man ist auf ihn zugegangen. Das ist so ein bisschen wie eine Auftragsarbeit.
Ja. Ne?
Was in dem Film in verschiedenen kleinen Nuancen vielleicht sogar zu erkennen ist, weil Wes Craven hat sich zu dem Zeitpunkt nämlich schon mit dieser ganzen Metaebene beschäftigt, die er später ja auch noch weiter ausgebaut hat in verschiedenen Filmen, unter anderem Scream.
Ja, da halt
was ja da eine riesengroße der Note von dem Film ist. Und der hat sich überlegt, ja, ich mache das so und so, ich schreibe so eine Figur, der hat irgendwelche Kräfte, aber ich will auf jeden Fall noch irgendeinen Aspekt mit reinbringen, der den Film abhebt. Und ja, da kommen wir später zu. Das ist nämlich am Ende ziemlich interessant, was da passiert.
Ja, das Ende ist absolut
also der wild ist ein Understatement.
Ja, genau. Ich wollte auch nicht wild sagen. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Also wild passt schon auch dafür, dass es halt freidreht und sich erlaubt halt. Also der erlaubt sich halt viel, der Film. Und man merkt, dass der freie Hand hatte und das irgendwie auch machen wollte. Ich finde, man merkt auch sogar diese, so eine gewisse Nähe halt eben zu den Nightmare-Teilen. Eben in dem Sinne, dass eben diesmal der Mörder, der halt hingerichtet ist, nicht aus den Träumen kommt, sondern aus der Steckdose.
Ja.
Im Prinzip, so was ja also schon irgendwie so, ne? Ne, was schon so ein bisschen, okay, what ist?
Ja.
Da gibt's ja auch so diese coole Szene, also das ist ja auch so ein Film, so Ende des Jahres gab's ja so ein paar Filme, so eine Handvoll Filme, die sich so mit dem Thema beschäftigt haben, was würde passieren, wenn ein Mörder auf einem elektrischen Stuhl hingerichtet wird und wieder zurückkommt. Da gab's ja so ein paar halt, unter anderem von Rennie Harlan, dessen Titel mir gerade entfällt, Haus 3, also im deutschen Haus 3.
Prison, meinst du?
Ich glaube ja, bin mir aber nicht so 100% sicher, aber Rennie Harlan, Ende der 80er. Hat ähnliche Thematik und Haus 3, also in Deutschland Haus 3, überall anders ja. Horrorhaus, der übrigens auch super cool ist mit Lance Henriksen und Breon James, die da auch beide ja. super Fun haben einfach.
Super performen auch.
Genau, halt auch so ein besserer B-Movie im Grunde, aber...
Ich hab tatsächlich, ich will dich nicht abwürgen,
ja.
Bleib auf jeden Fall bei dem Ding, weil ich habe auf jeden Fall mir Haus 3 auch aufgeschrieben.
Ja.
Weil das ist ein wichtiger Punkt, weil man muss sagen, wenn ein Film rauskommt und man beschreibt den einfach nur mit einem Serienmörder, der geschnappt wird, auf einen elektrischen Stuhl hingerichtet wird und übernatürlich zurückkommt, dann würde das beide Filme komplett beschreiben.
Ja.
So, und
obwohl die trotzdem sehr anders sind.
Die sind trotzdem sehr tonal auf jeden Fall sehr anders und das Ende sowieso. Ne?
Mhm, ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist, da gab es sogar zwischendurch Vorwürfe, dass irgendwer bei irgendwem abgeguckt hat, weil die kamen nämlich beide 1989 raus.
Mhm.
Ich habe jetzt nicht genau den Monat vor Augen, aber die waren sehr nah beieinander. Und der Haus 3 ist von Sean S. Cunningham produziert, der unter anderem seine Fingerproduktion bei den Freitag der 13. Filme auch groß hatte. Und Wes Craven war ja auch schon ein Name und Produzent. Ne? Und da gab es dann hin und her Vorwürfe, aber letzten Endes sind es beide gelungene Filme, finde ich.
Also, sind beide auf jeden Fall unterhaltsam.
Ja.
Also um nochmal auf Schocker vielleicht zurückzukommen, der ist, also ich finde, der kommt auf jeden Fall nicht an diese ikonische Genialität von Nightmare oder Scream ran. Das sind aber halt natürlich auch so krasse Dinger, die der da rausgehauen hat,
ja,
die halt natürlich dann auch viele Sequels zur Folge haben, die halt nicht alle geil sind. Ich muss sagen, zum Beispiel Scream 2 und 3 fand ich richtig schlimm, vor allem Scream 3. Scream 4 wiederum war dann sehr geil. Aber Schocker ist da für mich nicht so dabei. Ich finde so manche Ideen, der ist super unterhaltsam. Also für Leute, die gerne spaßigen Horror sich angucken und spaßig halt so in Anführungsstrichen, weil es gibt durchaus viel Gewalt und auch so realistische Gewalt, wie man sie eigentlich so von Wes Craven kennt, dass das nicht so stilisierte Gewalt ist irgendwie, sondern so realistisch aussieht.
Ja, die hat auf jeden Fall auch einen Impact. Ne? Also,
absolut.
Wenn sowas kommt, dann ist das auch bedrohlich inszeniert.
Genau. Und was dann halt nicht realistisch ist, ist dann halt eben dieses der Mörder aus der Steckdose, der halt auch einfach, ne, dieser Horace Pinker ist auch einfach, der ist ja auch einfach nur böse.
Ja.
Das ist ja nicht, dass der irgendwelche menschlichen Facetten hat oder irgendwie ein tiefer Charakter wäre, nee, der irgendwelche Ambivalenzen hat oder irgendwie sowas, sondern der ist so der Typ halt, haha, ich bring dich um und hab Spaß dabei, so nach dem Motto.
Ja, genau, das pure Bösewicht.
Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, weil dann wird es ja auch so erzählt, dass quasi der Main-Character des Films, also vielleicht zur Ausgangslage des Films, der Film begleitet halt einen Footballspieler vom College, der, wie sich herausstellt, adoptiert ist. Der ist in so einer Pflegefamilie mit noch einem Bruder, also einem Halbbruder, Halbschwester, Stiefmutter, Stiefvater und seiner Freundin halt.
Mhm.
Und ja, dann läuft er irgendwann gegen einen Pfosten und dann hat er so Visionen halt. Und sieht oder träumt, wie seine Stiefschwestern und also Stiefschwester, Stiefbruder getötet werden und das wird dann halt Realität. Und dann hat er halt immer so, wenn er schläft, Visionen, wo er die Morde sieht. Und auch scheinbar sieht der Mörder ihn. Also das ist schon halt auch eine dicke, dicke, fette Parallele zu Nightmare on Elm Street.
Ja.
Dass da dieses Schlafmotiv noch reinkommt, so, wo man sich so ein bisschen denkt, okay, wie viel Mühe hat sich Wes Craven da wirklich gegeben oder war es wirklich so, ey, wir wollen nochmal sowas wie Nightmare, mach sowas und der dann, also das wird schon ein bisschen halbherzig irgendwie.
Ja.
Wobei der Spin natürlich schon anders ist, aber die Parallelen sind halt nicht von der Hand zu weisen.
Auch diese Optik, die trifft ja genau diesen Tonfall auch vom ersten, sage ich jetzt sogar mal. Mhm. Ne, auch die Sets, die Räume von den Leuten, von den Jugendlichen oder was ist es hier, College
Kids. Ja, so College Kids, ja. Oder High School? Was kommt zuerst?
Ja. Kindergarten.
Kindergarten.
ja, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank.
Das war's.
Nee, ich wollte auf jeden Fall sagen, also die Hauptfigur Jonathan, konnte man kurz sagen,
Mit der Stimme von Marty McFly.
Mit der Stimme von Marty McFly, ja, das ist auf jeden Fall auch für mich ein Bonuspunkt irgendwie.
Definitely.
Und gespielt von Peter Berg, der war gar nicht so ein großer Darsteller. Der hat in ein paar Filmen mitgespielt, die man vielleicht kennen könnte. Collateral, Smoking Aces und Copland.
Oh, Copland war cool.
Ja.
Copland mochte ich sehr.
Bei sowas war der dann auch mit dabei, ja, okay. Aber der hat eher tatsächlich, das habe ich irgendwo gelesen, der hat wirklich selber dadurch Bock gehabt, auch Regisseur zu werden, durch den Film auch, weil der das gemerkt hat, wie Wes Craven das alles mit den Leuten besprochen hat und wie cool diese Erfahrung irgendwie vorkam und wie der das dirigiert hat quasi. Und der ist dann selber Regisseur geworden. Und der hat auch nicht minder bekannte Filme gedreht. Zum Beispiel, auch wenn der nicht so beliebt ist, aber Battleship kennt man auf jeden Fall.
Ja,
diese Brettspielverfilmung.
Ja, aber der ist auch so berüchtigt eher. Ne?
Ja, als schlecht.
Ja.
Hancock mit Will Smith.
Ja.
Welcome,
der war okay, meine ich.
Welcome to the Jungle mit The Rock.
Hm. Da hat er aber sogar große Sachen produzieren können.
Und einer der Titel, die mir auch direkt aufgefallen sind, weil ich den sehr gerne mag, ist Very Bad Things.
Ach, nicht im Ernst.
Doch, den hat er gedreht.
Ach, krass. Der ist echt eine 10 von 10, der Film. Der ist super geil.
Mit Christian Slater.
Ja.
Falls ihn jemand nicht kennt, einfach mal reingucken.
Boah, das wäre vielleicht auch einer, den man mal besprechen könnte hier.
Ja.
Der ist mega. Unbedingte Empfehlung.
Den können wir wirklich gerne mal besprechen.
Ja. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Weiß nicht, wie ich den das erste Mal gesehen habe im Fernsehen irgendwie. Da wusste ich nichts über den Film. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den mit meinem Vater zusammen geguckt. Zumindest teilweise und irgendwie, ja, auf jeden Fall wilde Geschichte. Mhm. Aber das ist eine, also wilder Film. So wild. Die Geschichte ist nicht so wild. Ich habe den Film zu Hause mit meinem Vater geguckt. Aber
meine Geschichte mit Very Bad Things ist tatsächlich, dass der mir aufgefallen ist, weil das eine der ersten DVDs war, die man irgendwie im Markt kaufen konnte. Ganz komisch. Das war so eine Zeit, wo gerade die DVD kam mit den aktuellsten Filmen und da war der mit dabei und das ist mir aufgefallen.
Ich glaube, bei mir war der dabei.
Sehr stark. Und Cameron Diaz?
Ja, die spielt da halt mit.
Genau.
Und hier
Christian
David Slater. Ja, und David Stern. Ja. Aus hier den Kevin allein zu Hause Film, der Marv.
Ja, genau.
Ich habe den Very Bad Things, dass der einer der ersten auf DVD war, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass das einer meiner ersten Filme war, den ich als Beilage zu einer Fernsehzeitschrift wurde, der einem hinterhergeschmissen und verscherbelt. Was natürlich geil, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war irgendwie, das war nicht dieses SFT-Ding irgendwie, was auch mal Filme
verwendet. Also alle Zeitungen
haben das. Waren alle, ich glaube TV-Movie oder TV-Spielfilm oder sowas war das.
Ja. So ein Mist halt.
Anyhow.
Ja, egal. Schocker. Vielleicht, wenn wir schon dabei sind, also meine Geschichte mit Schocker ist wieder, der alte Mann erzählt von früher, Fernsehzeitung, was läuft an Horror, und dann ist mir neben dem prägnanten Titel des Films, der auch schon Schocker, was für mich auch schon interessant war, wo ich dann auch noch gelesen habe, Regie Wes Craven, da wusste ich sofort, okay, alles klar, du musst den auf jeden Fall aufnehmen. Und dann hatte ich halt eine, ich weiß nicht, war das ProSieben oder RTL, TV-Aufnahme. Und die war natürlich auch noch gekürzt, obwohl die Gewaltspitzen hier ja sowieso schon fehlen.
Ja, also die haben ja extra auf ein R-Rating geschielt auch beim
Cut. Also geschielt noch nicht mal. Als der fertiggestellt wurde, haben die den eingereicht und der wurde abgelehnt in der ungekürzten Version. Aus verschiedenen Sequenzen und die mussten den immer wieder neu kürzen und immer wieder nachkürzen und die mussten den insgesamt wohl 13 Mal einreichen.
Die Glückszahl.
Bis der dann ein R-Rating bekommen hat und die den so veröffentlichen durften.
Ja, aber das meinte ich mit Schielen, dass die das halt wollten auch, dass der kein X-Rating bekommt.
Ja, das ist aber generell, das ist das Todesurteil für den Film in Amerika.
Ja.
Wenn der ein X-Rating hat, dann darf der nur in Pornokinos gezeigt werden. Und auch überhaupt nicht irgendwo verfügbar sein, nur hinter dieser 18er-Wand, wie in der Schmuddelvideothek halt.
Damals, sowas, gibt's sowas noch?
Also das ist, also ein X-Rating war für die Filme der Todesstoß fürs Einspielergebnis. Und das musste so eingehalten werden, sonst hat sich das nicht gelohnt. Das war ja dieselbe Zeit auch, wo die Freitag der 13. Filme immer wieder sich was Neues, Kreatives einfallen lassen haben, damit Jason die Leute abmeucheln kann. Und die Kills sind immer besser und krasser geworden und dann wurden die Versionen immer weiter runtergekürzt und immer geschnittener bis zum Ende der Reihe, wo dann quasi jeder Kill schon gekürzt war. Also in Mitte der 80er, Ende der 80er war das ganz, ganz fies, was da an Schnittvorlagen und Auflagen gab.
Meinst du jetzt in Deutschland oder auch in den USA?
In Amerika.
Ja.
Bis die dann ihr R-Rating bekommen haben. Und alles andere war No-Go von den Produzenten. Also das mussten die schon reinhalten. Aber es ist auf jeden Fall, merkt man bei dem Film auch, weil der hat, wie gesagt, diese bedrohlich inszenierten kleinen Spitzen, aber das ist immer sehr kurz gehalten und es ist nie irgendwas Splatteriges oder sowas zu sehen eigentlich.
Ja, bis auf wenige Ausnahmen. Ne? Also dieses Badezimmer, das so komplett blutbeschmiert ist.
Ja, aber du siehst keinen Kill.
Nee, du siehst den Kill. Du siehst dann nur so die Crime-Scene, ja, wie dann die Leiche da liegt und ja, halt eben alles blutverschmiert ist, ja. Es gibt halt so ein paar Halsaufschneide-Szenen, die mhm, sieht man. Aber ich finde auch, das nimmt nicht überhand. Also genau, das ist jetzt auch auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Torture-Porn irgendwie, dass man, nee, dass der Film nur drauf ausgelegt ist, halt Schockeffekte halt zu haben, sondern
und da
die kommen vor, aber halt nicht übertrieben.
Ja, und ich finde, da muss man auch dann differenzieren, weil zum Beispiel die gerade angesprochene Badezimmerszene, wo die Hauptfigur nach Hause kommt und in seinem Badezimmer liegt die tote Freundin und die ganzen Wände sind voller Blut, also das sieht wirklich grässlich aus. Traumaartig für ihn. Dieser Kill davor von ihr, der war auch so inszeniert. Also die haben gar nichts davon gedreht, dass der die so umbringt oder so. Da fehlte nichts. Das war wirklich so gedacht, dass das dann so weggekürzt ist. Aber zum Beispiel die titelgebende, fast Cover-Motiv prägende elektrische Stuhl-Szene, die ist auf jeden Fall um einiges gekürzt worden, wo der Witz dabei eigentlich ist, dass genau dieses eine Szene auch die rausgekürzt wurde, wo der nämlich während der elektrisiert wird, starrt er nämlich den Jonathan in die Augen. Mhm. Und das ist sogar auf dem Covermotiv drauf.
Also, wundervoll. Ja, da erzählt er dem ja auch, dass der eigentlich... Ah, das sagen wir eigentlich nicht, was der dem da erzählt.
Sagen wir nicht.
Ne, das kann man sich... Ja. Das ist auch so eine Sache, ob das stimmt oder nicht.
Ja. Könnt ja ChatGPT fragen. Nee, wir haben uns halt darauf geeinigt, dass wir nicht immer so viel über die Storys erzählen wollen und Details, um kam die Freude zu verderben. Das hat jetzt bei manchen Filmen geht's nicht anders, um irgendwas weiter zu erzählen, aber gewisse Plotpoints wollen wir immer noch im Dunkeln lassen.
Ja, also es gibt so ein paar Folgen auf jeden Fall, da sind wir vielleicht zu sehr ins Nacherzählerische abgedriftet. Das soll vermieden werden.
Ja.
Genau, aber es wurden so ein paar Sachen auf jeden Fall runtergekürzt halt. Auch irgendwie, wo einmal Finger abgebissen werden, zum Beispiel, ne?
Ja, genau.
Aber trotzdem ist so der Brutalitätsfaktor ganz gut.
Schon ordentlich. Und der war früher ab 18 in Deutschland indiziert.
Ja, okay. Ja, gut, was war in Deutschland damals nicht indiziert?
Just saying.
Aber das geht auch schon wieder zu weit. Also so schlimm ist der Film, also auch nach heutigen Sehgewohnheiten, was man da so schon gesehen hat. Also eigentlich ist der relativ handzahm, ja, der Film. Und plus halt durch die cheesy, vielleicht ist cheesy das Wort, was ich meine, cheesy Plot mit und Darstellung, wie der da durch diese Träume wandelt und auch so diese Logik, wie der Mörder aus dem Fernseher kommt und überhaupt auch dieses Ritual, bevor der halt auf dem elektrischen Stuhl landet, macht er so eine Art schwarzes Ritual oder schwarze Messe in seiner Gefängniszelle, wo auch immer der die Kabel her hat, das ist auch so eine Frage, die der an seinen, also ne, das sind so
in der Zelle, so
Starthilfekabel halt, die der an den Fernseher angeschlossen hat, auf dem Boden liegt irgendwie so, was weiß ich, eine schwarze Bibel, was auch immer, irgend so ein Buch mit Beschwörungstheorien darüber, darunter so, nehmen noch so ein paar Kerzen.
Das hat er alles im Gepäck gehabt.
Hat er alles im Gepäck gehabt und durfte das scheinbar da drin haben und keiner hat geguckt. Und wie auch immer.
Ja, Plotpoint, also Plotholes gibt's da einige.
Ja, also beziehungsweise, ja, definitiv, ja, doch, bleiben das wir bei Plotholes. Also es ist, oder.
Kann man wirklich so.
Ich wollte noch wohlwollend sagen, die Logik der Erzählung und des Films.
Ja.
Aber das ist also. Wie passiert das? Und dann verbindet er sich halt irgendwie mit diesem alten Röhrenfernseher.
Ja.
So was, aber er lebt dann ja noch. Also er ist ja nicht tot. Da wird ja unterbrochen und trotzdem scheint das aber irgendwie was dazu geführt zu haben, dass er seinen Geist halt quasi durch die Welt des Rundfunks und der TV-Geräte.
Und Elektrizität. Ja, das kommt ja später noch mit diesem Mast. Aber ja.
Ja.
Also man darf bei diesem Film einfach nicht alle Sachen hinterfragen der Logik. Also es fängt auch schon damit an, tatsächlich, man wird einfach so reingeworfen, denn die Geschichte wird erstmal normal erzählt, man sieht einen Footballspieler, der flirtet da mit den Mädels, sage ich jetzt mal, macht da irgendwelche Jokes und knallt sich den Kopf an und auf dem Heimweg geht's direkt übernatürlich weiter. Und das wird auch gar nicht erklärt. warum ist das überhaupt so? Warum hat er überhaupt diese Connection, dass der da im Schlaf an den Crime Scenes plötzlich steht und während der andere gerade eine Familie umbringen will? Ja, Spoiler.
Und warum sieht der andere ihn?
Und warum sieht er den? Und warum ist das auch noch zeitversetzt? Das ist ja später auch
stimmt,
noch.
Stimmt, das
mal.
Auch noch, ja.
Das, und der sagt dann ja noch, ah, du bist wohl mit deinem Papa wiedergekommen, hat aber eigentlich, spielt sich gerade genau die Szene wieder ab, dass der wieder aus diesem Zimmer rauskommt.
Ja. Ja,
also das, man darf das nicht hinterfragen, nee. Man muss das einfach genießen. Also ich habe den, ne, man darf den nicht zu ernst nehmen.
Genau, das auf jeden Fall, das ist verboten. Wer mit sowas nichts anfangen kann, wird bei dem Film die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht doch gar nicht. Und meine Theorie ist, dass er das, also er hat diese Fähigkeit ja, nachdem er beim Training, schreibt es in die Kommentare, Murr. Ja. Wenn der da beim Training gegen diesen Pfosten vom, ne, dagegen läuft, ab dann hat er ja diese komischen Visionen. Also,
aber vorher kennt man ihn ja gar nicht. Vorher kennt man ihn ja gar nicht.
Ja, aber meinst du, er hatte das vorher? Nein.
Weiß ich nicht.
Weil es wird ja dann durch diese Albträume, durch die Gespräche, die dann folgen, ist es ja eher so, okay, das ist jetzt neu, diese Fähigkeit. Und da reist er halt durch Raum, Zeit und...
Ich fand den immer ganz großartig. Ich habe den früher geguckt. Ich war ein bisschen zu jung.
Wie bei...
Und,
im Gegensatz zu heute.
Und ich kann nur sagen, der macht mir einfach Spaß. Man darf nicht das zu ernst nehmen. Der hat irgendwie so einen tonalen Bruch in sich. Der zeigt ernste Sachen, aber ist total käsig dabei.
Käsig?
Ja.
Ja, dem stimme ich zu. Es ist auf jeden Fall, der wird bei dir auch auf jeden Fall noch so einen Nostalgie-Bonus haben, um den in der Zeit gesehen zu haben. Ja. Ist halt auch nochmal anders.
Ja, ja.
Ich habe neulich zum ersten Mal gesehen, obwohl ich, wie ich eben in meinem Bestellverlauf gesehen habe, mir den Film selber auch gekauft habe, vor 4,5 Jahren ungefähr. Und seitdem ist er im Regal und ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Irgendwann mal wurde der nämlich so verscherbelt und ich weiß, genau, Wes Craven war halt so.
Also ihr hört meinen Kopfschütteln nicht.
Aber genau, ja, ich frage mich auch, wie das so lange da liegen konnte. Egal, dafür hatte ich heute Spaß und habe den heute zum ersten Mal gesehen.
Wollte ich gerade fragen, hattest du denn Spaß?
Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte super viel Spaß. Ja. Der macht Laune, nur der ist halt, teilweise ist der so cheesy und manche Sachen wirken so, haben so ein bisschen gewirkt, als ob das so ein kleines Kind geschrieben hätte, wie so stelle ich mir einen bösen Massenmörder vor. So. Weil so ist der redet halt auch die ganze Zeit einfach nur so in diesen...
Agro.
Hahaha, bösen Lachen und dich mache ich auch noch fertig.
Selbst als einmal, der bringt zwei Polizisten um und schneidet denen die Kehle durch, ja. Und dann kommen andere und wollen den hinterher und dann fährt er mit dem Auto weg und macht so.
fährt die Tür dann noch ab von dem Wagen, ne?
Ja.
Und dann hört man den dann so, ja.
Das ist einfach geil.
Ja, und Scheiß, das ist wirklich einfach geil.
Man muss sich jetzt überlegen, also diese übernatürliche Kraft, die der dann nach dem elektrischen Stuhl hat, befähigt ihn, in andere Körper zu schlüpfen und die zu steuern. Und das macht er dann bei verschiedenen auf seinem Weg, die er gerade gebrauchen kann, bis hin zu einem großen, muskulösen Körper, wo der dann erstmal eine Weile drin bleibt, um den auch nutzen zu können.
Ja.
Aber zwischendurch schlüpft er auch in ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, das mit seinem Dreirad in einem Park spazieren fährt. Ja, das hat noch diese Lederbändchen an den Griffen vom Fahrrad.
Ja.
Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Fransen.
Ja, ja.
Und der schlüpft dann in den Körper von diesem kleinen Mädchen und spuckt dann erstmal auf eine Leiche.
Ja. Und tritt dem der Main Character dann voll in die Eier.
Ja.
Richtig boshaft.
Also das ist so überzogen, und dass man das einfach nicht zu ernst nehmen darf.
Ja, ne? Vor allem, was also, halt auch keinen Sinn macht, er wechselt ja diese Körper, also seinen Geist, aber er hat selber so ein, der zieht das linke Bein nach, weil dem da irgendwann mal wer in die Kniescheibe geschossen hat. Und immer wenn er in einen anderen Körper reingeht, zieht diese Figur auch das Bein nach. Das sah bei dem kleinen 5-jährigen Mädchen halt auch irgendwie besonders derpy aus.
Ja, genau. Und die fährt dann aber mit dem Bagger und greift Leute an. Also, ne, ist trotzdem...
As you do.
Ja. Ja, also deswegen generell, man muss einfach das auf sich wirken lassen, was da so passiert.
Und weil das ist nicht das Einzige, hier muss ich anhängen, das ist nämlich nicht das einzig Paranormale, was da passiert. Seine ermordete Freundin vom Main Character kommt als Geist halt zurück. Da gibt's irgendwann auch so die schönste Geister-Mensch-Liebesszene abseits von Ghost-Nachricht von Sam.
Ja.
Und also das ist auch noch ein Faktor, dass die Geister halt mit ihm reden.
Hashtag auch, Töpfern.
Hashtag Töpfern. Und ihm auch so ein Talisman gibt, also so eine alte Kette, die er ihr mal geschenkt hat. Mhm. Und die wiederum, warum auch fucking immer, funktioniert halt so, dass wenn Jonathan diese Kette auf den Körper von, also den besessenen Körper legt, dann kommt dieser Horus-Geist da wieder raus. Dann wird er da rausge...
Ist doch klar.
Auch ohne Erklärung und warum.
Die Kraft also da, der Liebe.
Ja, und der Geister und des Paranormalen, also da treffen so Sachen so casual aufeinander und das wird ja auch nicht erklärt. Das nimmt man einfach hin.
Das wird gar nicht erklärt. Auch, dass der sagt, der geht dann auch zu seinem Football-Team und sagt denen, der hingerichtete Serienmörder lebt immer noch, ich werde den im Schlaf besiegen. Ihr müsst auf mich aufpassen. Und die nehmen das einfach hin. Die sagen, ja, okay, ich bin dabei.
Du bist zwar bescheuert, aber ich bin dabei.
Ja, sie machen Sachen, die brechen irgendwo ein, die machen illegale Sachen, die schlagen, die machen denen nachher das, von der ganzen Stadt den Strom kaputt, weil der denen erzählt, ich fange den Killer im Schlaf und der taucht dann im Fernsehen auf und ist dann plötzlich wieder zu Hause und das ist alles super konfus zusammengeschrieben.
Ja.
Aber es macht Spaß.
So Bros willst du haben.
Ja.
Guck mal, was für ein glaubwürdiger Charakter das auch sein muss, dass die für so eine Geschichte sowas für
die
machen.
Ja, das ist halt der Topspieler, ne? Den wollen die nicht verlieren.
Er ist der Topspieler, eindeutig. Der Pac-Man.
Ja. Nee, Ted Raimi.
Stimmt, Pac-Man war Ted Raimi. Bitte um.
Ja, also hier gibt es eine kleine Rolle für Ted Raimi.
Ja, 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 ja.
Den hübscheren Bruder von Sam Raimi. Und, den kennt man wahrscheinlich, wenn man den vom Namen her nicht kennt, den hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Der taucht überall auf.
Ja, die Fresse
kennt
man.
In jedem Raimi-Film auf jeden Fall.
Ja, ansonsten, wer die Serie Xena mal gesehen hat, da hat er auch so eine wiederkehrende, derpige Rolle.
Ja.
Und eigentlich, wenn man mit der Beschreibung weiß man schon, wenn man es weiß.
Ja.
Naja.
Auch soll ich denn eigentlich eben noch ein witziger Name, dass sie den Pac-Man nennen.
Ja. Und in das ganze Konglomerat von halt Figuren um ihn herum, die ihm halt glauben, sei noch der Stiefvater erwähnt, der Polizist ist und ihm am Anfang nicht glaubt. Obwohl er ihm, das muss dann John für nämlich so gut halten, der macht nichts von wegen, ja, ich mach das jetzt erstmal auf eigene Faust und erzähl's keinem, weil mir wird keiner glauben. Erzählt er es allen. Und sein Vater glaubt ihm halt am Anfang trotzdem nicht. Obwohl der ihm die Crime-Scene 1:1 korrekt beschreibt. Mit irgendwelchen Details, die er halt eigentlich nur wissen kann, wenn er wirklich da war. Aber es war dann eben aus seinem Traum. Und er führt sie dann ja auch zum Versteck von Horace Pinker durch seinen Traum. Wo die dann da ja auch mit weiß nicht,
ja gut,
einem halben Dutzend auftauchen und dann
Polizisten
gemetzelt werden.
Die anderen machen sich aber auch erstmal über den lustig, ne?
Ja, ja, ja. Aber dann nicht mehr lange, weil dann werden die gemetzelt und dann haben die nämlich gar nichts mehr zu lachen.
Was ich eben noch sagen wollte, ist, bei den ganzen übernatürlichen Sachen ist, der legt sich ja auch zu Hause ins Bett und der träumt ja dann sich auch genau dahin, wo er hin muss. Zum Beispiel zum See, zum Beispiel ist er im Stadion, legt sich im Auto hin und fängt an zu schlafen und taucht dann genau in dieser Maddalena Avenue auf, wo der Pinker gerade zugange ist. Das ist ja auch wilder Zufall, ne? Also
muss man können.
Und wenn er danach ruft, kommt auch seine tote Freundin wieder angefahren.
Ja.
Als Geist.
Mit irgendwelchen schlauen Sprüchen.
Ja.
Und ja.
Aber was ich cool fand, jetzt wo ich gerade angefahren so lustig reingeworfen habe, ist, wo der einmal im See schwimmt und das ganze Bild ist so ein bisschen in Blau gehalten, weil
ja,
es soll
ein bisschen
auch Nacht
foggy
spielen.
Irgendwie.
Genau,
ja.
Es soll neblig und dunkel sein. Und da kommt sie auf jeden Fall wie so ein Geist über diesen See. Und das sieht cool aus, weil er schwimmt weg und bewegt sich. Und sie gleitet da so durch, wirklich wie so eine Geisterfigur. Das finde ich, haben die ganz cool gelöst.
Ich fand da in dem See dann irgendwann witzig, wie der da schwimmt und nach diesem Talisman taucht. Und wie sie auf einmal auftaucht. Und er vor Schreck vor ihr wegschwimmt erstmal. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Weil die ihm da schon mehrmals geholfen hat. Und und auf einmal erschrickt er sich da so vor der, so dass er so, und dann so sogar abhaut vor der.
Ja.
Und die dem dann natürlich hinterher. Und dann kommt halt die Töpfer-Szene.
Ja. Also es gibt sehr viele wilde Szenenwechsel. Es gibt viele Sets.
Ja.
Irgendwie. Es gibt unheimlich wilde Weiterführung, wo es dann nachher hinläuft. Und es gibt eine coole Verfolgungsjagd, wo der dann quasi eine besetzte Figur, den Jonathan so einen Turm hochjagt. Da hatten wir eben schon gesagt, an so einem Fernsehturm.
Ja, das ist auch eine Sache da.
Und bei dieser Verfolgungsjagd gipfelt es dann darin, dass der Pinker entkommen kann, indem der sich vor so eine große Satellitenschüssel hängt.
Das ging damals noch.
Ja, früher ging das noch. Da hat man sich einfach da dran gehangen und dann wurde der in den Äther gesäppt.
Ja, und da erreicht der Film dann seinen cheesy-haften ja. Höhepunkt. Also höher wird's nicht mehr.
Doch.
Dann, ja, es nimmt seinen Lauf. Ja. So, aber es... Was ich meine, ist dann so diese ganze Setpiece, also Setpiece ist
genau.
Halt, aber was dann halt passiert, ist einfach, dass die dann halt, dass er dann irgendwann durch die Sender verfolgt wird und wenn jemand umschaltet, dann laufen, also durch die Channels, dann laufen der Jonathan und der Pinker halt durch irgendwelche Zweiter Weltkriegsszenen, irgendwelche TV-Shows und irgendwas. Alles mit der Macht des Seppens.
Ja, also das ist so irgendwie gedacht, dass jede Sendung, die man gerade sieht, die live passiert, es fängt an mit so einer Dokumentationssendung über Vögel und dann plötzlich hört man, dass einer abgemurkst wird und der Pinker klettert so einen Baum hoch. Und dann denkt man so, hä, was ist denn da los? Und dann schaffen die das halt, in diese Fernsehwelt reinzukommen. Und wenn einer umschaltet, dann sind die immer in dem nächsten Segment. So, als ob das alles wirklich gerade passieren würde. Und das ist wirklich verrückt.
Ja. Und auch da die ganze Zeit, ich möchte es noch einmal betonen, weil es mir halt auch noch mal auffällt jetzt hier, der Pinker ist halt wirklich immer nur, der denkt nur ans Töten, an nichts anderes und hat halt auch irgendwie so eine Fixierung auf Jonathan, was die eine Theorie dann vielleicht doch halt möglich, vielleicht sagt er da doch die Wahrheit an der einen Stelle. Es ist absurd, es ist so ein bisschen
goofy.
Auch so goofy und auch irgendwie so grundlos, warum er das so macht. Das ist ja echt schon so Karl-Coyote-mäßige Verbissenheit fast. Aber ja.
Der Schauspieler hat ihn überführt.
Sollte man vielleicht halt auch noch erwähnen, den kennt man halt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ey, den kenne ich doch irgendwoher halt. Das ist Walter Skinner aus Akte X war's.
Genau, aber ich habe Akte X erst später gesehen. Für mich war das dann, ey, das ist doch Horace Pinker.
Was macht der da? Warum schreit er jetzt nicht rum und lacht nicht irre?
Genau. Wieso bringt er keinen um?
Ja.
Buh. Ja, es ist verdrehte Welt halt.
Ja, absolut. Aber man muss dazu auch sagen, der macht das, der spielt die Rolle schon gut. Man merkt auch, dass der dabei Spaß hatte. Der hat da auch so diesen irren Wahnsinn und so dieses Slasherhafte ist schon drin.
Ja.
Das ist auch irgendwie eine sehr eigene Figur tatsächlich. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem der vergleichbar wäre.
Das stimmt.
Oder zumindest eigenständig genug. Nicht so ikonisch halt wie Freddy oder Ghostface.
Stimmt. Ich finde jetzt aber, nur weil es eben schon gesagt wurde, die Figur von Haus 3, den Brian James verkörpert. Der tickt tatsächlich so ähnlich.
Ja, das ist so. Der ist auch einfach nur so böse genau. Und viele böse Lachen. Und
der ist ja auch so mit dem übernatürlichen Aspekt.
Ja.
Wieder so, ne? Aber gut, zu viel dazu. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, einmal sollte man erwähnen, das Budget waren 5 Millionen, die Wes Craven dafür zur Verfügung hatte. Und eingespielt hat er wohl leider nur 16 Millionen oder 16,5, was nicht so ein Riesenerfolg war, wie man sich vielleicht erhofft hatte, wenn man Wes Craven auf das Plakat schreibt. Ja, und davor und danach waren auch die ganzen Sachen alle nicht so erfolgreich.
Und teilweise halt auch nicht gut. Also ich weiß zum Beispiel, relativ danach kam ja, nicht direkt danach, aber irgendwann kam dann ja dieser Brooklyn Vampire mit Eddie Murphy.
Ja, der war später.
Ja, der war 95, glaube ich.
Ja.
Und danach kam, glaube ich, noch das Haus der Verdammten.
Nee, der kam vorher. Also
der kam quasi, davon, nein.
Doch, es kam also in der Reihenfolge jetzt Shocker, das Haus der Verdammten, dann kam Wes Cravens New Nightmare, der siebte ja. Teil, und dann kam Vampire in Brooklyn. Also nach ja. dem nächsten Peak oder Flop mit Nightmare 7 kamen dann Vampire in Brooklyn und dann Scream.
Ja, aber ich meinte jetzt, direkt nach Shocker kam das Haus der Verdammten.
Ja, und das
der
stimmt.
Ist, der
das
hat
stimmt,
auch ja. eine gewisse Cheesigkeit. Den mochte ich aber. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ja. den fand ich auch cool. Der hat ja, auch der Spaß auch cool. gemacht. Der und ich meine, 16 Mille ist ja jetzt bei Filmen, genau, es ist halt mit dem Namen Wes Craven halt ein Flop, aber an sich war es ja jetzt kein
genau, kompletter kein, Stinker. Kein Minus gemacht. Ne? Genau. Also das auf keinen Fall. Aber es war trotzdem nicht der ersehnte Erfolg und die damalige Idee, das dann irgendwie weiterzuführen oder ein Franchise daraus zu machen, haben sie dann auf jeden Fall geknickt.
Ja, finde ich aber, glaube ich, auch gut. Ja. Dadurch hat man jetzt so diesen Standalone-Film,
ja.
der halt wirklich eine ganz eigene Marke hat und also für, der macht Spaß, der Film.
Ja.
Wenn man
mit allem, zu allem offen ist.
Zu ne? allem offen ist ja. und genau, jetzt es mit der Logik nicht so ganz genau nimmt. Ja. Ist das cool. Was noch erwähnenswert ist, ist der Soundtrack.
Auf jeden Fall.
Der 80s Hard Rock, 80s Metal
ja.
Deluxe bietet. Desmond Child hat da sehr, sehr viel zu geschrieben. Den Namen, boah, der hat mit super vielen, also was er mit super vielen, aber mit vielen bekannten Leuten gearbeitet. Alice Cooper, ne, das Poison-Lied, das eigentlich jeder kennt. Da ja. das ganze Album mit Alice Cooper geschrieben, Trash. Hat auch immer mal wieder mit Kiss gearbeitet. Zum Beispiel hier, I Was Made for Loving You, Baby.
Mhm.
Ist halt da so ein Hit.
Also die großen Nummern.
Die großen Nummern. Bon Jovi hat da auch Sachen gemacht.
Ja. Living on a Prayer sogar.
Ja. Ja? Das mhm. weiß ich gar nicht. Ja, aber, ne? Der ist wirklich ein Name halt.
Ja.
Und ich habe mir also die Liste angeguckt, wo der überall mitgeschrieben hat. Irgendwo taucht dann sogar der Name Tokyo Hotel auf.
Wild.
Ja. Katy Perry war, glaube ich, auch noch dabei.
Ja, gut.
Das, und, aber dann, ne, das irgendwann ist, der ist dann natürlich, ne, genau, das ist die Spätphase und der wird halt einfach dafür sau viel Kohle bekommen ja. haben. So, ne? Aber damals war der halt noch wirklich so
ein großer, ja,
auch,
Name.
Auch großer Name und halt auch künstlerisch respektiert, würde ja. ich sagen. Und hat wirklich viel gemacht. Und der war der Musical Supervisor hier von der Nummer und hat mhm. halt auch an einigen Sachen mitgeschrieben.
Und das war auch für die Bands cool, als die mitgekriegt haben. Mhm. Ey, Desmond Child macht hier den Soundtrack. Entweder können wir uns hier was einreichen oder der sagt uns, was wir machen sollen. Das ist schon, das war schon eine Ehre für die auch. Das war ein großer Name.
Und eine Chance halt auch, ne? Also das ja. Erzählt er ja auch hier David Ellefson von, also ehemaliger Bassist von Megadeth, für die das auch eine große Nummer war. Dass die haben da halt ein Cover von einem Alice Cooper Song halt auch aufgenommen. Und Alice Cooper hat auch einen kleinen Cameo-Auftritt in dem Film.
Und einen Song auch Rande beigetragen.
Und einen Song auch beigetragen, so zu dem gesungen hat. Und genau, und aber dann noch eben ein Song von ihm, der gecovert wurde von Megadeth, No More mhm. Mr. Nice Guy halt. Was ja auch so ein bisschen so, ja, Catchphrase geht zu weit, aber der Begriff No More Mr. Nice Guy, der Satz fällt ja auch irgendwie und war ja auch irgendwie auf so Postern mal zu sehen.
Mhm. Also ich muss ganz kurz ja. noch, das ist diese Klugscheißerei wieder.
Ja.
Alice Cooper hat sogar zwei Songs beigetragen. Also Love Infusion, der läuft am Anfang in so einer Bar im Hintergrund, wo Alice Cooper sitzt und was trinkt.
Ja, das ist da, wo der Jonathan seinem Vater erzählt, was er geträumt hat.
Genau.
Ja.
Und dann noch der Song Shock Dance, der später in der Fernsehszene so ein bisschen reingearbeitet wurde.
Ja.
Der mit dieser Supergroup Dudes of Wrath zusammen, da hat aber in dem Song Alice Cooper gesungen.
Genau.
Gerappt sogar.
Gerappt sogar. Man merkt vielleicht, der Mickey ist absoluter Überfan und hat auch den Soundtrack bestimmt und hat
den
schon
CD, ja.
ungefähr 1117 Mal gehört seitdem bestimmt.
Ja, vielleicht auch einmal mehr.
Ah.
Nee, das stimmt. Also ich liebe den wirklich, dass es irgendwie genau diese Zeit aus diesen Glamrock und Hardrock Sachen, die in Filmen genutzt wurden, da waren Top-Titel dabei zu der Zeit.
Ja, und mit Aufwand produziert auf jeden Fall. Ne?
Also ja, die haben da wirklich und für viele den Film Namen, auch. Ne?
Also genau, und especially für den Film und wirklich große Namen. Ne? Auch KISS-Member waren auch beteiligt. Ja. Paul Stanley hat da, glaube ich, auch irgendwann
Paul Stanley gesungen, hat ne? auch mit.
So, also nicht nur dieses zweite Garde von von Kiss. Wobei Gene Simmons sich da vornehm zurückgehalten hat, scheinbar.
Ja.
Ja, aber das ist auch eine große, also auch so spaßige Tracks, nenne ich es mal. So gute Laune,
auf 80s. Jeden Fall.
Glamding, wer damit was anfangen kann, wird da auf dem Soundtrack auf jeden Fall auch einiges finden. Ja.
Genau.
Und also, das passt auch irgendwie zur Atmosphäre des Films, finde ich.
Finde ich auch.
Also das war jetzt nicht so out of place, weil ich finde immer so Metal-Sachen in Soundtracks oder Rocksachen ist manchmal so eine Sache. Ich finde, manchmal passt das nicht. Oder mir gefällt das persönlich zumindest manchmal nicht. Es gibt auf jeden Fall Gegenbeispiele. Der Film wäre für mich auch ein Gegenbeispiel, weil da fühlt es sich natürlich an und nicht irgendwie so als Fremdkörper.
Mhm.
Und halt dadurch, dass es dieses Genre ist, geht das Hand in Hand mit der Cheesiness der Story halt und dieses paranormalen Geisterhaften, was der Film hat, geht das durchaus gut Hand in Hand, finde ich.
Ja.
Vom Feeling.
Stimmt. Ja. Ich finde, der hat so viele eigenständige Sachen, dass man auch nicht sagen könnte, der ist so wie der und der Film.
Genau.
Ne? Also der ist super eigen.
Genau. Das finde ich auch absolut. Und ja, und das macht den Film auch auf jeden Fall sympathisch.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, ich hatte Spaß und bin froh, dass er schon in der Sammlung ist und im Regal vor sich umstaubt. Ich muss sagen, jetzt, wo wir jetzt auch so ein bisschen über Wes Craven gesprochen haben, ich habe lange nichts mehr von ihm gesehen, worauf ich wirklich wieder Bock habe, mir sein Frühwerk anzugucken, nämlich den ersten Hills Have Eyes und hier, Last House on the Left.
Ja.
Den habe ich ewig nicht gesehen. Den habe ich wirklich, wirklich ewig nicht gesehen. Und das war ja auch so ein sehr, so ein Ausrufezeichen, der Film, der ja auch sehr kontrovers damals aufgenommen worden ist. Auf den habe ich richtig Bock bekommen.
Also so lange kann das gar nicht her sein, dass du den gesehen hast, weil der ist ja erst seit kurzem erlaubt.
Ja. Vielleicht habe ich ihn auch noch gar nicht gesehen, wer weiß. Ja.
Also der ist, glaube ich, ungefähr zu der Zeit, wo das Remake gemacht wurde, ist der nochmal dem Prüfungskomitee vorgelegt worden und dann konnte man den auch gucken.
Ja, aber guck mal, aber das Remake, das war doch Ende der Nullerjahre? Oder früher noch?
Nee, ich glaube 2010. Ja,
2010er?
Doch. Ja.
Krass. Weil ich meine, bei dem Remake war ich sogar im Kino damals und das kommt mir ewig hervor. Check das doch mal.
Ja.
Nur nicht ans Mikro kommen.
Ja, aber der hat auf jeden Fall trotzdem auch nach Hills Have Eyes, das war ja auch eigentlich sein Vorzeigeding. Mhm. Ne? Damit hat er Türen geöffnet. Und dann hat er einen Film mit Linda Blair gemacht. Der hat verschiedene Titel. Summer of Fear oder irgendwas Night Killer oder sowas. Und der war leider nix. Mhm. Dann kam noch Tödlicher Segen, Deadly Blessing. Mit Sharon Stone sogar. Der war aber auch so mittelmäßig bis lau. Und erst dann kam der große Supererfolg mit Nightmare.
Ja, das war dann halt der endgültige Durchbruch.
Ja.
Und dann halt eben Scream als Comeback-Ding. Wo danach ja auch wieder so ein paar Flop-Geschichten kamen. Ich habe auch zum Beispiel, den kannte ich auch noch gar nicht, dann mit Christina Ricci irgendwie so einen Werwolf-Film gedreht.
Ja, Verflucht, Cursed.
Ja. Genau. Ja. Und wie war der?
Nee, das war leider nicht gut. War leider nicht gut.
Ich habe da nur ein paar Reviews zu gelesen und das war, ja, Catastrophe.
Ja, der, die späteren Sachen, da gab es dann auch noch einen Film, der war, glaube ich, kurz vor Scream 4, kam nämlich noch My Soul to Take. Und der war auch so mit übernatürlichem Horror, eine Gruppe mit Jugendlichen. Aber das war auch totaler Käse. Also leider, da gibt es einfach zwischendurch Dinge, die nicht funktioniert haben. Ja. Aber Swamp Thing hatte ich zwar zu Beginn schon mal erwähnt, bei den Flops, aber der ist aus meiner Sicht auf jeden Fall super.
Ich mag den auch. Das ist so ein edel-trashiger Titel irgendwie. Oder edel-B-Movie vielleicht. Trash ist, geht zu weit. Aber Swamp Thing war super. Auch der zweite war noch eigentlich ganz cool.
Der zweite ist super witzig, weil der ist halt schon wieder super drüber.
Ja.
Von Jim Wynorski. Der ist super 80er über drüber Humor auch, ne?
Ja.
Das ist, hier, Last House on the Left, das Remix von 2009. Also habe ich ungefähr ungefähr recht gehabt.
Ja, und ich direkt mit Ende der Nullerjahre.
Ende der
Nullerjahre. Du hier mit deinen 2010er Jahren ist ja
2010.
Komplett off.
Ich habe 2010 gesagt.
Also egal. Spule ich aber gleich mal zurück.
Ja.
Ja, ich glaube, wir kommen am Ende an. Ich glaube, viel mehr haben wir nicht zu sagen. Empfehlung für alle Leute, die gut gelaunt Horrorfilme gucken können und sich über Plotholes und Ungereimtheiten nicht aufregen und dem was abgewinnen können. Das ist mein Fazit zum Film.
Und man darf sich auch nicht abschrecken lassen für Leute, die jetzt einen Slasher erwarten mit was Gradlinigem, mit einem, ne? Das ist wirklich mal was anderes. Aber der macht Spaß.
In dem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja mal Vorschläge oder Anregungen. Wir sind da offen.
Auf jeden Fall. Irgendwelche Filme, die wir besprechen sollen, die wir vielleicht auch selber noch nicht kennen, wäre halt auch cool, irgendwas Neues kennenzulernen. Also immer her mit Ideen. Und in dem Sinne, bleibt uns gewogen und till next time.
Bis dann.
Tschüss.